ARD.
Berlin Sounds Inside.
Hallo, ich bin Anja Kaspari, seit vielen Jahren Musikjournalistin aus Berlin. Aus der Stadt, aus der auch Zartmann kommt. Das ist der Sänger, der unter seinem Nachnamen bekannt wurde. Und der einen berühmten Großvater hat, den fast jeder eigentlich aus dem Fernsehen kennen könnte. Was er gleich in unserem Gespräch erstmals verraten wird. Wir reden auch über Schauspielerei, über Till Lindemann, über potenzielle Kinder und über Angst. Ja, wer gibt schon zu, wovor er Angst hat? Meistens weiß man es ja auch selber gar nicht so genau, weil man es verdrängt, seine Ängste. Zartmann nicht. Der scheint mir bei allem Charme ein ganz schön reflektiertes, aufgeräumtes Bürschchen zu sein. Und Bürschchen meine ich jetzt ganz positiv und lieb. Denn mir hat es großen Spaß gemacht, ihn zu treffen. Ich hoffe, euch auch. Heute zu Gast der sanfte Popsänger Zartmann, der innerhalb kürzester Zeit einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Hallo Zartmann.
Hallo, guten Tag.
Du bist ein bisschen zusammengezuckt bei sanft, oder? Sanfter Popsänger.
Ja, ich höre das öfter in letzter Zeit oder so generell höre ich das öfter, der sanfte Typ. Und so bin ich immer so, ah ja, bin ich sanft, aber ja, vielleicht bin ich's.
Weißt du, das Interessante ist ja, du kommst ja aus so einer Szene, hast Features gemacht mit Rappern wie 01099 oder Chiago oder Bowser, aber du selber rappst ja gar nicht. Du machst ja eher Lieder mit Streichern und so schönen Melodien. Also das ist so eine interessante Kombi.
Ja.
Finde ich auch.
Ich mag Melodien sehr gerne einfach. Ich bin ein Melodiekind. Ich habe schon immer auf Melodien gehört und fand das schon immer sehr, sehr geil. Und deswegen checke ich auch, warum man sagen könnte, so oder warum man sagt, so ja, der macht so sanftere Musik und so, ist auch fein für mich. Ich glaube, hat auch viel mit dem Namen zu tun einfach. So Zartmann, da steckt es ja irgendwie auch drin.
Genau.
Auf jeden Fall
hast du ein Händchen für Ohrwurm-Melodien.
Danke.
Und es sind aber dann trotzdem nicht so, wie soll ich sagen, weißt du, so 0815 schmierige Popsongs, sondern die haben so eine Tiefe und sind so cool. Also du wanderst da auf so einem Grat. Und reüssierst jedes Mal wieder.
Danke. Ich gebe mein Bestes. Tagtäglich.
Tagtäglich. Hier zum Beispiel 136 Millionen Klicks auf Spotify. Dieses Jahr auch schon Platz 1 in den Charts, ne?
War es, ja. Ich hätte es auch nicht gedacht, tatsächlich, bevor es passiert ist, konnte ich es nicht glauben, dass ich eine Person sein werde, die einmal eine Single 1 in den deutschen Charts hat.
Ich habe dann auch so Fotos gesehen auf Social Media, wo du die goldene Schallplatte in der Hand hältst und so vor Begeisterung fast in die Knie gehst und umfällst.
Da war auch ein bisschen natürlich, wurde ein bisschen extra raufgepackt. Ich glaube, im Endeffekt sind mir diese goldenen Platten nicht so wichtig, so ein bisschen auch so ein Überdramatisieren. Und einfach so ein bisschen Show machen. Aber ist natürlich schon geil, solche Dinger zu haben. Kann ich nicht lügen. Goldene zu haben will, glaube ich, jeder bestimmt irgendwie.
Ich meine, seit du so erfolgreich wurdest in so kurzer Zeit, ich glaube keine 2 Jahre oder so hat es gedauert, ist ja auch ein Riesenhype um dich. Also ich denke mir, du wirst endorsed, also du kriegst Adidas-Klamotten oder sonst wie Klamotten umsonst. Du spielst jetzt in der Max-Schmeling-Halle. Zuletzt war es noch 2-mal im Astra, das ist jetzt quasi 3-mal mehr. Es ist ja bestimmt auch so ein bisschen so, der Erfolg wird dich ja auch verändert haben, oder?
Ja.
So Burnout-mäßig vielleicht schon?
Ja, also es gibt viele, viele so Facetten, wo ich auf jeden Fall eine andere Person bin als vor 2 Jahren. Also einmal genau sowas und sehr viel gearbeitet, sehr viel gemacht, keine Pause, kein Stillstand, das verändert einen, glaube ich, zwangsläufig. Ich bin aber auf eine Art auch, glaube ich, sehr viel ruhiger und entspannter. Weil ich mein Leben lang immer mir gewünscht habe, so etwas mal zu erreichen irgendwie. Und wenn man es dann erreicht, dann merkt man, ah ja, ist zwar cool, aber so wichtig ist es am Ende nicht. Es gibt Dinge, die sind viel wichtiger.
Was denn?
Einfach eine gute Zeit haben. Also es klingt so platonisch und so, aber es ist das. Es ist am Ende scheißegal. Du kannst dich freuen über all die Erfolge und kannst 1000 geile, riesige Konzerte spielen und sitzt am Ende da und dir geht's absolut beschissen nach dem Konzert und verstehst die Welt nicht. Warum geht's mir jetzt beschissen? Und kannst aber auch einfach... Ich war wandern in einem Wohnwagen, also ich habe da geschlafen in einem Wohnwagen und war dann tagsüber wandern. Kannst auch sowas machen und merkst auf einmal beim Berg runterlaufen, wow, mir geht's besser denn je. Ich fühle mich super, ich fühle mich absolut geil. Und so dieses Wissen entspannt einen, finde ich, dass nicht im Erfolg Glück liegt, auch wenn es abgedroschen klingt, aber es ist einfach so, sondern einfach in einer schönen Zeit haben.
Was schön. Also dann achtest du auch auf dich, wenn du solche anderen Sachen machst.
Ich probiere es, ja.
Ist schlau.
Ich versuche nicht durchzudrehen, nicht durchzubrennen und versuche mit selben Leuten wie früher noch befreundet zu sein und so. Und ein halbwegs normales Leben zu führen.
Sagt der Mann, der vor kurzem von Ed Sheeran auf der Bühne angekündigt wurde. Here's Sardman, hat er gesagt, ne?
Sardman.
Ja. Also, Eddie, bist du jetzt mit dem befreundet?
Ja. Total dicke. Wir gehen wöchentlich Bier trinken und tauschen uns aus über unsere großen Erfolge, die wir beide hatten. Ja, nee, also ich glaube, so viel Illusion kann man dann doch, so viel Zauber kann man nehmen, da ist jetzt keine Freundschaft. Aber ein wirklich trotzdem absolut toller, netter Mensch. Und ich ziehe meinen Hut vor einerseits dem, was er erreicht hat, logisch, aber noch viel mehr vor dem, was er zumindest in der Zeit, wo ich ihn treffen konnte, wo ich mit ihm sprechen konnte, wie ich ihn erlebt habe. Einfach toller Mensch und sehr interessiert. Und das ist unglaublich, dass jemand, der dort ist, so interessiert an allen möglichen Menschen ist, um sich herum und so freundlich und so aufmerksam und so. Da gehört viel zu und Charakterstärke. Und da ziehe ich meinen Hut vor. Mhm.
Was ich auch spannend an dir finde, du bist so generationsübergreifend, weil dich mögen, sage ich jetzt mal, an Mike Kantereit-Fans, aber so Boomer wie ich zum Beispiel fühlen sich immer leicht an Rio Reiser erinnert.
Ja? Schön.
König von Deutschland,
ja.
Der ehemalige Sänger der Tonsteine Scherben. Mhm. Also hast du auch einen Bezug zu dem?
Ja, hundertprozentig. Legende auf jeden Fall. Ich habe relativ früh Für immer und dich lieben gelernt und so. Und so gibt es so zwei, drei Lieder, die absolut geil sind, und bin natürlich als links sozialisierter Mensch aus dem Elternhaus natürlich nicht an den Tonsteinscherben vorbeigekommen. So. Ja, aber deswegen freut mich das. Und es stimmt auch, dass es so verschiedenste Generationen gibt, die meine Musik toll finden. Das habe ich sehr früh gemerkt, bevor ich noch irgendwas rausgebracht hatte. Habe ich immer bei so einem Trap-Hip-Hop-Produzenten aufgenommen, dort in Schöneberg. Und ich war immer bei ihm, und immer wenn ich da war, kam seine Mama und hat sich mit in den Raum gesetzt und hat so erzählt, dass sie die Musik richtig schön und toll findet und das ist doch so tolle Musik. Und, so. Und da habe ich gemerkt, ah, Moment mal, es kann auch Mütter lieben Zartmann Musik. Oh, so. Und okay. Das finde ich auch sehr toll tatsächlich. Bin ich dankbar für.
Du selber bist ja aus Berlin, aber nicht Schöneberg, sondern wo kommst du her? Mitte oder?
Also so
Prenzlauer Berg?
Prenzlauer Berg, ja, gebürtig.
Du hast ja wahrscheinlich Schönhauser, oder?
Genau, da bin ich zwar nicht wirklich groß geworden, deswegen ist es immer schwer für mich, wenn Leute fragen, so, was ist so dein Bezirk? Ich habe nicht so einen Bezirk, ich bin dort geboren, so, aber bin halt sozialisiert worden in Hohenschönhausen, weil da meine Schule war und mein Freundeskreis und so.
Aber weil Schönhauser Straße oder Allee, also du hast ja danach
Allee,
deine EP Schönhauser benannt. Und ich finde das so interessant, dass du, obwohl du jetzt schon so bekannt bist, du hast ja noch gar kein Debütalbum gemacht, immer nur Singles und EPs.
Ja, es gibt noch kein Album.
Wie kann denn das sein? Hast du Angst davor?
Nee, ich war einfach so, ich wollte es mir aufheben und ich wollte auch die letzte EP erst ein Album werden lassen. Und dann ging es aber thematisch sehr um meine Ex-Beziehung und all das, was da einherrührt. Und dann war ich so, ich will nicht einer Ex oder ich will nicht meiner Ex-Beziehung mein erstes Album widmen. Ich will mein erstes Album.
Wäre mir zu negativ.
Ja, wäre mir zu negativ. Und ich will das mit was anderem frame, mit was anderem verbinden. Und deswegen wurde es eine EP. Eine lange EP dafür mit vielen Titeln, aber eine EP.
Jetzt hören wir mal einen Song. Ich finde, da klingst du fast, du bist ja schon Chamäleon wie Anoni.
Selbst wenn es endet, wenn die Blätter fallen, der Unendlichkeit noch nie so nah. Sommer, Tränen und Sorgen werden weniger.
Nee?
Tatsächlich nicht.
Musst du auch nicht kennen, weil du bist Zartmann und es ist ein ganz tolles Lied.
Aber ich sag mal danke. Wenn, danke erstmal so. Wer ist Anoni? Was?
Auch ein toller Sänger, der von Anthony and the Johnsons.
Das sagt mir leider auch nichts.
Muss auch nicht, weil ich finde das auch interessant, dass du anscheinend so auf deinem eigenen Stern lebst und gar nicht so von außen so viel so aufnimmst, oder? Oder täusche ich mich
da? Ich nehme schon, glaube ich, viel wahr, was ist gerade innen, was ist angesagt, was machen andere und so, aber ich versuche sehr das zu machen, was ich machen will. Und ich will vor allen Dingen auch nicht reduziert werden auf, das ist doch der Typ mit dieser rauen Stimme, sondern ich weiß, dass ich auch anders singen kann und das will nicht auf eine Stimme reduziert werden, weil dann gerät man schnell in so ein, in so eine Bubble in Deutschland, finde ich, wo so, es gibt so diese 10 Typen mit dieser kratzigen Stimme, so, wo der Anführer Henning May ist und der, das Urgestein ist Rio Reiser und dann gibt es aber diese 30 Leute, die unter diesem, in dem Fahrtwasser der kratzigen Stimme versuchen, an Berühmtheit zu kommen und Erfolg zu haben und ich will einfach nicht darauf reduziert werden.
Sehr gut.
Und deswegen zeige ich auch, was hier und da noch, was vielleicht meine Stimme kann oder so und mit meinem halbschiefen Gesang irgendwie das Beste draus zu machen.
Wenn du jetzt nur noch eine Woche leben würdest, wie würdest du denn gerne in Erinnerung bleiben?
Für die Öffentlichkeit oder privat?
Für die Öffentlichkeit. Also ja, nicht als der Sänger mit der rauen Stimme.
Nee. Als Musiker, als Vollblutmusiker, der alles dafür gegeben hat, irgendwas zu hinterlassen, denke ich. Und würde noch schnell meine letzten Songs veröffentlichen und noch ganz viele Kommentare lesen, wie die Leute es finden und so. Und würde mich per Insta-Story sagen, Leute, das war's leider. Ich werde in einer Woche nicht mehr hier sein. Ja, ich glaube, aber da habe ich jetzt, hätte ich nicht so wirklich ernsthaft Ansprüche an irgendwas, wie irgendjemand über mich denkt oder so. Ich glaube, privat wäre mir da wichtiger, irgendwie mit allen auf guten Fuße zu sein.
Apropos privat, Zartmann ist ja dein richtiger Nachname, ne?
Ja.
Aber du bist nicht zufälligerweise der Sohn von Jürgen Zartmann, der ja das Familienoberhaupt war in Verbotene Liebe.
Das ist das erste Mal, dass ich das gefragt werde, öffentlich tatsächlich.
Okay.
Aber nee, ich bin der Enkel. Das ist das erste Mal.
Ihr seid verwandt?
Das ist mein Opa, Jürgen Zartmann.
Wirklich? Mhm. Oh krass.
Ja.
Dann bist du mit Verbotene Liebe aufgewachsen.
Nee, ich habe das nie gesehen. Aber ich weiß natürlich, dass mein Opa in vielen Sachen mitgespielt hat und so und halt vor allen Dingen in der DDR eine sehr, sehr bekannte Person und Schauspieler war.
Auch er war mehr als Verbotene Liebe.
Genau, er war mehr als und
wolltest du dann vielleicht auch mal Schauspieler irgendwann werden?
Nie aktiv. Also ich hätte kein Problem, wenn es mal passiert und ich wäre grundsätzlich sehr, sehr offen dafür, weil ich glaube, dass es so, dass vielleicht gewisse Rollen, dass ich die auch ganz gut spielen könnte, aber es muss irgendwie passen und so. Ich habe es nie geforst, habe nie gesagt.
Aber du wurdest noch nicht gefragt.
Ich wurde noch nicht gefragt.
Ist ja krass. Welche Rolle wäre es denn? Was würdest du gerne spielen? Den Netten oder den Bösen?
Vielleicht sogar irgendwo lieber den Bösen, aber einfach nur, um damit zu brechen, wie man sonst vielleicht wahrgenommen wird.
Du hast ja lange vor Tau mich auf auch den Song Ritalin rausgebracht. Ne?
Ja.
Es ist ja dieses Medikament gegen ADHS.
Mhm.
Hattest du das oder was?
Ja, ich musste es lange nehmen. Ich habe, glaube ich, 10 Jahre oder so. 8 Jahre.
10 Jahre, weil das ist doch auch ungesund.
Ja, im Endeffekt haut man sich da irgendwie jeden Morgen einfach so eine richtig schöne Dosis Ketamin rein mit so leichten Spuren von Kokain und noch irgendwo so Zeugs. Das war mir damals nicht so bewusst. Aber war auf jeden Fall lange prägende Zeit. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine fittere, agilere Version von mir selbst wäre, wenn ich das nicht all die Jahre genommen hätte.
Macht das nicht auch abhängig?
Nee, dafür ist es zu ungenießbar.
Okay, und dann hast du es irgendwann selber abgesetzt, oder?
Ja, sobald ich aus der Schule raus war, mir war immer bewusst, ich brauch's halt für die Schule, weil ich sonst sehr auffällig war einfach und nicht zuhören konnte und nicht interessiert. Ich war generell nicht interessiert an Schule, sondern an Blödsinn machen, quatschen, Scheiß bauen und so. Und mir war klar, dass in dem Moment, wo ich keine Schule mehr habe, ich das Zeug nicht mehr brauche und habe seitdem nie wieder genommen. Und werde es, denke ich, auch nicht mehr nehmen. Ich wüsste nicht, wieso.
Und im Nachhinein würdest du denken, das war ein Fehler? Oder würdest du jetzt anderen oder Eltern, die Kinder haben, abraten davon? Oder?
Ich finde, das kann man nicht so einfach sagen, weil es kommt immer darauf an, was jetzt zum Beispiel das Kind dann erreichen möchte. Wenn das Kind selbst sagt, ich möchte unbedingt in der Schule stattfinden und irgendwie funktionieren in dieser Gesellschaft und nicht immer wieder rausfliegen, auf dem Flur warten müssen, bis ich reingelassen werde und Schule von Schule wechseln und schlechte Noten haben, egal was es kostet, dann würde ich sagen, mach das. Nimm Ritalin oder es gibt inzwischen auch harmlosere Medikamente, glaube ich, soweit ich das weiß.
Oder es müsste andere Schulen geben.
Das ist natürlich grundsätzlich richtig, aber da beginnt man natürlich utopisch zu denken. Ich glaube, das Schulsystem ist erstmal sehr festgefahren oder gibt es wenige. Da muss man sich einfach irgendwie zurechtfinden aktuell, auch wenn das natürlich Wunschdenken ist, ja.
Mhm. Hier in Berlin gab es ja so einen Skandal um dich, beziehungsweise um das Metropol, den Veranstaltungsort.
Ja. Das habe ich mitbekommen. Ja.
Weil du da dein Konzert kurzfristig abgesagt hast, du wolltest ein politisches Zeichen setzen.
Da habe ich das erste Mal gemerkt, oh, die Erwachsenenwelt schlägt zu. Weil vorher war ich immer so auf TikTok und so und dann war auch Radio 1, die gute alte Radiosender Radio 1 hat dann, ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendein sehr alter Herr hat dann darüber erzählt, inwieweit das jetzt moralisch richtig ist, was ich da tue oder nicht. Habe ich mir noch angehört. Und da war ich das erstmal so, oh, jetzt berichten so voll die erwachsenen Menschen über mich und was ich tue. Krass, dass die das überhaupt mitbekommen. Ich dachte, ich bin hier so.
Okay.
Ja,
du dachtest, du bist in deiner Blase.
Ja.
Also vielleicht ganz kurz, der Tagesspiegel hatte berichtet, dass der Betreiber des Metropol ein Spender ist der AfD.
Mhm.
Der heißt Conle.
Mhm.
Und dann hast du gesagt, da will ich nichts zu tun haben. Aber mit deiner Absage vom Metropol hast du dann quasi fast den Veranstalter ruiniert. Denn der mietet ja nur diese Immobilie. Und plötzlich wollten dann alle seinen Laden boykottieren.
Mhm.
Also ich weiß jetzt nicht, so ein halbes Jahr später...
Wie weit das
richtig? Schätzt du das ein? War die Aktion richtig? War sie falsch?
Das ist halt schwierig. Es ist tatsächlich was, wo ich öfter auch drüber nachdenke, was irgendwie immer hochkommt. Klar, man wird auch drauf angesprochen. Es war so, dieser Zeitungsartikel kam raus, wurde in unsere Gruppe gesendet, wo sozusagen Sachen geplant werden für Konzerte. Und ich war so, ach du meine Güte, was machen wir jetzt? Und dann war so, hatten wir ein Nottelefonat, wo es hieß, okay, wir müssen heute entscheiden, weil das Konzert rückt näher, wir müssen das jetzt entscheiden. Und ich war so, ich möchte eigentlich nicht mit meinen Geldern jemand unterstützen, der die AfD unterstützt.
Mhm.
Dann war es, okay, alles klar, dann sagen wir es ab. Dann haben wir es abgesagt. Ich habe irgendwo ein Statement kurz gemacht, warum ich es abgesagt habe und hätte aber in dem Moment auch nicht gedacht, dass es so eine Riesennummer wird.
Weil du wusstest auch nicht, dass der Betreiber
genau,
nicht das, der ist, der da veranstaltet.
Das war mir nicht bewusst. Das sind so Strukturen, wo man halt nicht so wirklich, also wo man nicht durchblickt als einfach und auch zumal, ich will sie nicht damit entschuldigen, aber einfach mein Kalender super voll war und ich war einfach so, okay, nee, dann absagen.
Mhm.
Und dass das halt deutlich komplexer ist, habe ich dann gemerkt, als diese Debatte aufkam.
Also würdest du jetzt nochmal...
Ich kann mich dafür auch nur entschuldigen, weil ich wollte weder irgendjemand seinen Ruf erschweren, noch irgendwelche dafür sorgen, dass irgendjemand bankrott geht. Und ich wusste, wie gesagt, nicht, was für eine
Die sind nicht bankrott gegangen.
Gott sei Dank.
Aber weißt du, was ich gehört habe?
Was denn?
Dass der Tagesspiegel am Askanischen Platz in Kreuzberg in einer Immobilie sitzt, die demselben Typen gehört.
Ist das so?
Ja, habe ich gehört. Wäre ja auch irgendwie krass, oder?
Boykott Tagesspiegel.
Wenn man plötzlich wie du VIP ist, ja, und dann wird natürlich auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt.
Ja, das ist immer schwierig, sag ich.
Also ist es für dich dann schwierig, deine politische Einstellung nach außen zu tragen? Bist du jetzt vorsichtiger oder ist dir das eigentlich auch egal?
Nö, man ist schon vorsichtiger. Es ist schon so, gerade auch aktuelle Zeiten sind ja einfach, ich meine, es fühlt sich oft so an, als würde man so ein Streichholz in der Hand haben und je erfolgreicher man wird, desto größer wird die Flamme, die man in der Hand hat und überall um einen herum ist Dynamit. Ich glaube, man muss schon aufpassen, was man sagt. Es ist jetzt nicht so, dass mein Leben prädestiniert dafür ist, dass bald ein riesen Shitstorm losgeht, weil ich sehr entspannt lebe und es da kein Material gibt, weshalb man mir irgendwie was draus spinnen könnte. Am Ende kriegt man es immer irgendwann irgendwie hin. So. Aber ja, ich bin da schon vorsichtig und bedachter und so, das nervt auch natürlich in manchen Stellen und so. Und ich denke mir auch oft in vielen Punkten, dass manche Menschen sich ein wenig entspannen könnten, weil einfach ja gerade unsere Zeit und die Debatten, die wir führen, super aufgeladen sind und es gar nicht mehr darum geht, was wer wirklich sagt, sondern nur noch, sobald jemand eine bisschen andere Meinung irgendwo hat, wird sich draufgestürzt, wird attackiert und wird einfach auch nur wild rumbeleidigt fast schon. Und auch so, was so der Graben zwischen links und rechts angeht, diese Kluft wird immer größer und teilweise sagt es gar nichts mehr aus, ob du links oder rechts bist von den Werten, sondern es sind nur noch Begriffe, die da sind, um irgendwie Häuserkampf zu führen und sich gegenseitig zu sagen, wie furchtbar die andere Seite ist. Und so ist es einfach sehr aufgeladen und da ist eine Positionierung oft schwer, wenn man eigentlich tief im Inneren einfach nur versucht, so Grundwerte zu vertreten, die ich für moralisch richtig halte.
Du wünschst dir auch mehr Toleranz.
Oder? Ja, ich verstehe natürlich auch in gewissen Debatten, wenn danach geschrien wird, weniger Toleranz zu haben, wenn man jetzt zum Beispiel gerade so die Entwicklung des Feminismus zum Beispiel, wo man sagt, okay, man kann jetzt keine Toleranz haben mit einem Till Lindemann, wo ganz offensichtlich meiner Meinung nach ganz schön viele Dinge im Argen sind und der sich ganz schön viel hat zu Schulden kommen lassen, wo man auf jeden Fall sagen kann, da sollte man aufhören, tolerant zu sein. Aber es ist halt schwierig, es ist eine Grauzone. Ab wann lässt man Menschen dann auch wieder zurück in diese Gesellschaft und so, ist alles irgendwie so.
Ist vielleicht auch so generationenabhängig, ne? Weil wenn Menschen sozialisiert sind, Boomer, mit ganz anderen Dingen,
klar,
dann muss man vielleicht auch ein bisschen.
Man sollte auf jeden Fall, ich merke das bei meinem Vater oder bei meinen Eltern, dass ich auf jeden Fall, oder bei meiner Oma vor allen Dingen, da muss
oder
ich auf jeden Fall.
Oder bei deinem Opa.
Da auch, ja. Aber ich muss auf jeden Fall mehr Toleranz haben. Also bei meiner Oma, da ist Fleischessen natürlich an der Tagesordnung. Da kann ich nicht kommen mit Oma, man sollte Fleischkonsum überdenken.
Mach
und so.
Mach mal eine Quinoa-Bowl.
Genau, das ist halt nicht. Und meine Oma hat noch, also das klingt blöd, aber meine Oma hat gehungert nach dem Krieg. Meine Oma hat Krieg miterlebt und danach gehungert und für die hat Essen einen ganz anderen Stellenwert. Die geht, wenn die Butterdose leer gekratzt hat mit dem Messer, geht die mit dem Finger lang und isst die restliche Butter. Hauptsache die Butter wird nicht weggeworfen.
Naja gut, kostet und ja heutzutage auch schon 5 Euro so eine Butter.
Ja, die Butter ist auch sehr teuer geworden.
Also isst du dann eigentlich auch so einen Sauerbraten bei deiner Oma?
Ich esse aktuell kein Fleisch.
Ach so, also das machst du da ein bisschen?
Ja, ja, aber das geht mir auch einfach, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Von irgendwelchen Tieren irgendwas, die Idee komplett schlecht gehalten worden, irgendwas in mich reinzustopfen, wo ich das Gefühl habe. Und ich finde es auch so, wenn man drüber nachdenkt, ich brauche kein Fleisch und brauch's jetzt nicht zu essen und will auch nicht, dass irgendjemand dafür stirbt, dass ich jetzt ein besseres Essen habe. Aber ich bin auch so, wenn Leute Fleisch essen, dann denk über deinen Fleischkonsum nach, hau dir nicht dauerhaft alles
aber
rein.
Aber du entfreundest dich.
Aber meine Güte, isst halt mal Fleisch. Und okay. Ich glaube, das ist so das, was ich mit Toleranz meine.
Ich höre dieses Lied hier, dazu muss ich dich was fragen.
Lass uns heiraten, vielleicht also willst du mich heiraten?
Ich meine, da war ich echt überrascht, weil meinst du das ernst? Denkst du schon ans Heiraten?
Nee, ich glaube, der Song ist so einer der missverstandensten in meiner, wie sagt man?
In deinem Oeuvre?
In meinem Oeuvre. Ja, weil ich auch danach, ich habe mal so eine Musikkritik gelesen, wo der so war, was soll dieser kitschige Song mit dem Heiraten und so. Es geht in dem Song nicht wirklich ums Heiraten. Es geht um eine Beziehung, die dabei ist zu scheitern, die sich immer weiter auseinander entfernt und es wird nach Lösungen gesucht und alles, was in der Strophe oder es gibt nicht so wirklich Strophe und Hook, aber alles, was gesagt wird, deutet darauf hin, es funktioniert nichts mehr, es geht nichts mehr, ich melde mich nicht mehr, ich habe nicht mehr die Kapazität, die Zeit, ich weiß keine Lösung mehr, ich habe keine Lösung mehr und dieses Händeringen nach Lösungen suchen und irgendwas machen, Hauptsache es bessert sich. Meinetwegen heiraten, lass uns heiraten, Hauptsache es wird besser. Das ist so der Ansatz des Songs gewesen. Auch wenn es immer scheiße ist, seine eigenen Songs zu erklären, aber vielleicht macht das an der Stelle mal Sinn, es geht nicht wirklich.
Ich glaube, das machen auch manche, dass sie denken, wenn es schon ein bisschen kriselt, dass wenn sie das jetzt so offiziell machen mit diesem ganzen Ritual, dass es dann wieder klappt.
Ja.
Also, gibt es schon, glaube ich.
Kann gut sein.
Aber es ist nicht so, wäre jetzt nicht dein Ding.
Ich habe nicht dazu gehört. Ich habe nicht geheiratet.
Okay. Aber ist es schwieriger jetzt im Vergleich? Weil vor 5 Jahren warst du noch. Nee, warte. Vor 5 Jahren warst du ja noch eher Mr. Unbekannt.
Mhm.
Und wenn du jetzt potenzielle Partnerinnen kennenlernst, sehen die vielleicht in dir aber dann auch immer den berühmten Zartmann? Oder merkst du das nicht so?
Ja, also man merkt schon den Unterschied. Also ich gehe jetzt zum Beispiel nicht in den Club feiern oder so. Oder ich gehe jetzt nicht, keine Ahnung, an Ort XY, weil ich glaube nicht, dass ich dort die wahre Liebe finden könnte und so. Es ist schon, man muss schon generell bei Menschen ein wenig differenzieren, welche Beziehung und nicht nur auch so freundschaftlich tut mir gut und welche ist vielleicht nicht so wirklich förderlich für mich, sondern vielleicht mehr für andere Menschen, die es halt toll finden, in dem Moment mit jemand Freunde zu sein oder zusammen zu sein, der halt bekannter ist.
Mhm.
Und das ist was ich natürlich schon hinterfrage und durchdenke.
Da sind wir ja eigentlich schon wieder bei Till Lindemann.
Inwiefern?
Naja, weil viele Frauen, denke ich, haben sich da irgendwie angestellt bei ihm, einfach um irgendwie so
Teil davon
groupie-mäßig
zu sein.
mit dem Star zusammen zu sein. Also hast du zum Beispiel Groupies?
Ich habe keine Groupies. Ich hab keine Groupies. Nee,
noch
ich
nie war nach dem Konzert standen da irgendwie Girls.
Also doch, ja, es stehen, aber es werden nie, das ist Regel bei uns, nie Personen in den Backstage gelassen.
Ah, okay.
Die man nicht kennt. Es gibt nichts derartiges tatsächlich bei uns. Wir haben ein sehr langweiliges Tourleben. Und was das angeht, sehr unrockstarig, wenn man so will.
Aber ich finde es toll.
Es tut mir sehr gut. Und ja. Ich finde auch gerade, wenn man da so ein bisschen, da zum Beispiel, finde ich so, haben die letzten Jahre unserem Bild aller sehr gut getan, dass man so ein bisschen all das hinterfragt, auch diesen Machtunterschied zwischen einem performenden Künstler und einem Fan. Mhm. Und natürlich ist es dann oftmals möglich, als Künstler, wo man auf einem Podest steht, jemand, der von einem Fan ist, einen zu Sachen zu bringen, die die Person eigentlich gar nicht machen möchte, einfach weil dort eben dieser Unterschied da ist. Und das ist einfach wichtig, das nicht auszunutzen, glaube ich. Und das ist mir zumindest sehr wichtig. Und deswegen passiert es nicht.
Also ich meine, wie bewusst du damit umgehst, weil es stehen ja welche da, offenbar nach den Konzerten. Aber
ja,
du könntest es ausnutzen, wie so viele alte Männer es schon getan haben. Aber dass du so bewusst damit umgehst und Nein sagst, finde ich sensationell eigentlich.
Ja, und man muss auch sagen, der harte Kern an Fans, den ich habe, das sind ganz tolle Menschen, die wissen, glaube ich, auch, wo genau man die Linie zieht zwischen Fan sein und dem Künstler sein Privatleben lassen und so. Deswegen habe ich es da jetzt nicht super schwer, dass ich überrannt werde, aber so, es ist einfach eine aktive Entscheidung, glaube ich.
Und so eine Entscheidung, ich habe mal so Fotos von dir gesehen in den sozialen Medien mit kleinen Kätzchen und Hündchen im Arm.
Ja.
Und ich dachte so, wow, also nicht jedermann würde das machen. Also das ist auch bewusst, dass du symbolisierst, dass du jemand bist, der emotional ist, ein Mann, der über seine Gefühle redet. Also das ist das so Brand, Marke oder das bist du einfach?
Ich würde nicht mal sagen, dass ich das, also dass ich denke mir jetzt, egal ob männlich oder weiblich oder was oder dazwischen oder so, es ist, jede Person, die ein Hundewelpen oder ein Katzenbaby irgendwo sieht, würde ja völlig verrückt werden und sich denken, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Also ich glaube, das bin jetzt nicht ich und ich versuche nicht, ich gebe nicht darauf Acht, mich verletzlich und gefühlvoll zu zeigen, vielleicht in meiner Musik ja, da bin ich einfach ich. Aber darüber hinaus habe ich keinen, so, und ich finde es auch immer interessant, dass das oft gesagt wird, so von wegen, wow, wie verletzlich du dich zeigst, und ich bin so, am Ende bin ich einfach nur ich, mache einfach nur mein Ding. Ich glaube, dass viel mehr Kalkül erwartet wird oftmals und viel mehr Strategie dahinter erwartet wird, als es letztendlich ist. Ich bin einfach ich und mache einfach mein Ding und lebe mich einfach aus und merke auch, dass es bei vielen Personen sehr gut ankommt und bei vielen Personen aber auch gar nicht. Also es gibt ja auch viele Personen.
Ich kenne niemanden, der dich nicht gut findet.
Das ist toll zu hören. Ja. Danke. Ich bin im Internet ab und zu und dann merke ich es und sehe ich es und bin so, ach du meine Güte. Echt? Ja.
Bist du eigentlich angstbefreit oder hast du vor irgendwas Angst?
Ja, ich habe auf jeden Fall Ängste.
Okay.
Klar, ich glaube, jede Person hat Ängste, ob das jetzt ist, so in gewissen sozialen Strukturen, bin ich ein Teil davon, bin ich angekommen, bin ich. Aber auch natürlich Ängste, so von wegen, werde ich in 20 Jahren das noch machen können, was ich mache? Wird das noch möglich sein? Oder auch Ängste um diese Welt, um das Weltgeschehen, um Kriege, um Situationen, die sich immer weiter hochstufen, Eskalationen, die immer weitergehen und so. Das sind auch Ängste. Und so, ich habe natürlich Ängste. Ja. Mhm. Auch Verlustängste natürlich manchmal.
Okay.
Ja.
Wenn jetzt schon Silvester wäre, was würdest du dir fürs nächste Jahr wünschen? Noch eine goldene Schallplatte?
Ich würde mir wünschen, dass ich das, was ich nächstes Jahr vorhabe, ich weiß schon, was ich vorhabe, gut überstehen werde und mit einem guten Gefühl meistern werde. Und
was ist das denn?
Das kann ich so genau noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich eine Tour habe Anfang des Jahres. Die wird auch wieder ordentlich, sage ich immer so, mit 4 Städten hintereinander und das viermal und so.
Vielleicht ein Debütalbum?
Vielleicht musikalisch habe ich auch noch Dinge vor und so. Und ich weiß, dass auf jeden Fall alles viel Zeit in Anspruch nehmen wird und viel Kapazität kosten wird. Und dass ich all das gut überstehe und am Ende zufrieden mit mir selbst bin und mit dem Produkt. Das würde ich mir wünschen.
Wünsche ich dir auch. Danke, Zartmann.
Dankeschön, fürs hier sein dürfen.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnte ich euch auch noch einen anderen empfehlen vom Südwestrundfunk. Der heißt 1+1 Freundschaft auf Zeit. Da werden immer zwei Prominente zusammengesetzt und man ist dann dabei, wenn die sich näher kommen. Also wenn zwei Fremde zu Freunden werden. Oder auch nicht. Zum Beispiel die beiden Berliner Sänger Tim Bensko und Faye Montana. In einer anderen Folge gibt's Heinz Strunk, der ist ja auch unter anderem Musiker vom Studio Braun, den sie zusammen mit Ex-Fußballer-Gattin Kathi Hummels vors Mikrofon gesetzt haben. Die beiden haben interessanterweise eine Menge gemeinsam. Hella von Sinn, lange nichts gehört von ihr, ist auch dabei. Also es sind interessante Kombinationen und ganz unterschiedliche Talks. 1+1 gibt es genau wie Berlin Sounds Inside in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.